Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr alle gekommen seid, von nah und ferne, um diesen durchgeschüttelten Wandermönchen sprechen zu hören. Wir waren eine ganze Woche in unserem Kölner Tempel gewesen. Hast du vor, einen Bauklotz? Wir können ja so machen, wenn eure Kinder zu begeistert werden, sich zu äußern, bin ich sehr, sehr gerne bereit, mit ihnen meinen Raum zu teilen. Sie können dort alles machen, auf Betten springen, auf Tische und so weiter. Aber vielleicht während der Vorlesungszeit ist es besser, wenn sie nach unten gehen. Wir hatten ein sehr nicht ganz verstehen, was er sagt, aber ihr könnt schon, oder? Du verstehst gut. Sind hauptsächlich tagespolitische Ereignisse oder philosophische Äußerungen zu der Frage, ob alles eins mit Gott ist oder verschieden von ihm? Köln war sehr, sehr schön und da kam eine die Jussara vorbei, das ist die Schwester von Ruggiero, mit der ich am kommenden Wochenende ein Kommunikationsseminar gebe auf einer spirituellen Grundlage. Es wird bestimmt ein total interessantes Erlebnis für euch werden. Es ist eine sehr charismatische Bhaktin, so würde ich sie bezeichnen. Sehr intelligente und lebhafte und auch spirituelle Person. Wir haben auch viele Studenten dort gesehen, die von der, in Köln ist so eine interessante Lauf, also Leute, die so vorbeikommen, mehr oder weniger ungeplant, die spirituelle Fragen haben. Ich sehr begeistert. Ich hatte einmal das Telefon in Erwartung eines Anrufes auf meinem Tisch gehabt und es klingelte am laufenden Band und ich dachte immer, es sei mein Anruf aus Indien und ging also sofort ran. Hier, Halkeshna, hier ist Sachinanda Swami. Und dann kam dann die Antwort zurück. Wir interessieren uns für Krishna-Bewusstsein. Wir wollen die Bodhis an unsere Universität einladen. Wir wollen diesem Ruf der Sehnsucht folgen. Hast du für uns ein Buch? Wir wollen zu Hause Bhakti-Yoga praktizieren. Gibt es schon ein Bhakti-Yoga-Anleitungsbuch? Also den ganzen Tag nur solche Fragen. Das war sehr, sehr interessant und sehr ermutigend. Wir waren dann am Sonntag in einem Hatha-Yoga-Zentrum, das Yoga-Vidya-Zentrum, wo ein Devotee Yoga unterrichtet. Hatha-Yoga ist die Maharani aus Essen. Sehr nice Person, die also die Hatha-Tradition und Krishna und die Bhakti-Tradition bemüht ist, zusammenzuführen. Und ein Yoga-Zentrum, das recht gut besucht ist, da hat. Und die haben dann mit ihren ganzen Yogis und Yoginis haben wir eine Meditationsreise gemacht. Erst haben wir die Kailash-Serie gesehen und dann die Meditationsreise gemacht. Also in so einem Vrindavan-Tempel sind wir im Inneren gegangen und haben dort dann Beschreibungen aus den Shastras gehört, wie man Krishna begegnet von Angesicht zu Angesicht. German Janta? Do you speak English? A little bit. So you can enjoy the good atmosphere. Yes. Sehr Sundari, darf ich dich vielleicht bitten? Ich glaube, die Lösung ist noch nicht ganz zufriedenstellend für die Kinder. und auch noch nicht für die Erwachsenen. Sie sind schüchtern, wahrscheinlich in mein Zimmer zu gehen und die Tür hinter sich zuzumachen. Das können Sie aber durchaus machen. Gut, wir können noch Jai Radha Madhava singen. Also dein Hemd ist absolut gut, Monika. Dein Hemd ist absolut gut. Also entschuldige jetzt aber nicht, dass du vielleicht gehört sich das nicht in der Öffentlichkeit. Ein leuchtendes Krishna-Hemd. Ich möchte heute sehr gerne über ein bestimmtes Thema sprechen, die Möglichkeiten und die Herausforderungen von spiritueller Gemeinschaft. Dazu benötige ich ein Buch, Vipula. Please bring me the fourth canto, second part in the sweet German language. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Ja, ich werde einen Text aus dem Bhagavatam nehmen, aber mich vorher noch einen kleinen Einblick geben, in welchem Zusammenhang dieser Text von Lord Vishnu gesprochen wurde. Die Pacheta-Brüder, um die es hier geht, spürten ein Ruf, den wir vielleicht auch alle schon gespürt haben, einen aufrichtigen Wunsch, den Herrn zu begegnen. Und sie gingen auf eine Reise, durch die sie sich hofften, durch die Bußen, die diese Reise mit sich brachte, ein bisschen geläutert zu werden. Es ist ein bekannter Satz, du kannst nicht in einer Hand die Welt halten und in der anderen versuchen, Gott zu halten. Es geht nicht. Sie versuchten sich von der Welt zu lösen, indem sie zunächst einmal die Bußen und Entsagung einer Kailash-Pilgerreise auf sich nahmen, also eine Reise, die sie über den Trans-Himalaya führten, durch die tibetanische Hochebene hin zum heiligen Berg Kailash. Dem Kailash vorgelagert ist der See Manasarova, in dem alle heiligen Orte, also heiligen Seen drin enthalten sind. Und sie kamen zum Ufer des Manasarova-Sees und bemerkten plötzlich, wie sich die Seeoberfläche leicht kräuselte. Und dann kam aus den Tiefen des Sees der Klang von unglaublicher Musik hervor. Und wenig später stieg Lord Shiva mit seinen Gefährten aus dem See hervor. Guckt euch das mal an. Shivaji. Yes, Shiva. So, Shiva konnte sofort die Situation einschätzen. Da waren die Königssöhne, die Brüder, die Pacheta-Brüder, die gemeinsam auf den Weg gegangen waren, um den höchsten Herrn zu erkennen. Sah sie an und merkte, dass, um Vishnu zu erkennen, noch eine Läuterung im Herzen nötig war und sagte, ich werde euch jetzt, weil ihr mir sehr lieb seid, ihr sucht ja nach Krishna, ich werde euch ein Mantra lehren. Wenn ihr das chantet, werden eure materiellen Wünsche und auch die spirituellen in Erfüllung gehen. Hare Krishna. Und er lehrte sie dann The Song Sung by Lord Shiva. Wunderschön. Die Shiva Gita. Wenn ihr materielle Wünsche habt und spirituelle Wünsche, chantet dieses Lied. Jeden Tag, morgens, zur Brahma Muhurta Stunde und alle eure Wünsche werden in Erfüllung gehen. Es ist eines der machtvollsten Stotras oder Hymnen der Vedas. Und am Ende werden ihr frei werden von euren Matte und Wünschen und nur noch Krishna wollen. Hare Krishna, das ist die sehe ich noch bei diesem Stotra. So, sie chanteten das und wurden, das ist sehr interessant, erst einmal Königssöhne. Also die traten ihre Regentenschaft an von einem weit ausgefächerten Königreich und konnten, weil sie jeden Tag diesen Song sangen, weiterhin ihren spirituellen Fokus bewahren. Sie gingen noch durch ihre materielle Erfahrung. Es ist fast analog mit vielen unseren Hare Krishna Devotees. Viele von unseren Hare Krishna Devotees dachten am Anfang ihrer Reise niemals daran, zu heiraten und eine eigene Wohnung zu haben. Das war gar nicht im Denken vorgesehen. Aber dann, während sie weiterreist, merken sie, dass es wichtig für sie ist, in den Haushalt der Ashram zu gehen und noch ein bisschen im Haushalt der Ashram sich zu beschäftigen. Mit den Dingen, die da wichtig sind, ein bisschen mehr Kontakt mit der materiellen Energie, vielleicht auch mit Kindern, die sie in die Welt setzen und so weiter. Aber da die Prachetas, obwohl sie also in diesen, sagen wir mal, für sie ganz unerwarteten Umständen waren, mit Königsthrone, mit Ministern umgeben, also richtig mit der materiellen Energie Kontakt hatten, weil sie dieses Mantra chanteten, hatten sie ihren Fokus, ihre Aufmerksamkeit immer auf Krishna gerichtet. Es ist sehr zu hoffen, dass es auch unseren Hare Krishna Devotees im Grihastha Ashram und im Berufsleben so geht. Das ist eine Segnung, das ist nicht so einfach. Das ist aber auch nicht einfach für die Brahmacharis und Sannyasis, also nebenbei gesagt, das ist die Schwierigkeit schlechthin. Om Tat Vishnu Paramang Padam. Wie können wir immer unseren Blick auf die Lotusfüße des Herrn richten, während wir unsere Tätigkeiten ausüben. Das ist eine Yoga-Übung. Aber die Prachetas schafften es. Und am Ende eines schönen Tages erschien plötzlich vor ihnen den Herrn, den sie verehrten. Ich möchte euch das vorlesen. Die höchste Persönlichkeit Gottes Krishna, der auf der Schulter Garudas erschien, glich einer Wolke, die auf dem Gipfel des Berges Meru ruht. Der transzendentale Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes war in anziehende gelbe Gewänder gekleidet. Sein Hals war mit dem Kostuba Mani-Juwel geschmückt. Aus diesem Juwel geht die Vielzahl der Lebewesen hervor und tritt ins Sein. Das ist mal ein Juwel. Also sein Hals war mit dem Kostubi Mani Juwel geschmückt. Und die körperliche Ausstrahlung des Herrn vertrieb alle Dunkelheit des Universums. Super. Dann wird beschrieben, was er für eine schöne Blumengelande hatte. Und dann wird gesagt, was er sagte. Und das ist jetzt eben sehr wichtig. Die höchste Persönlichkeit Gottes sagte, das ist interessant, was wird er sagen? Da sind die Brüder und Krishna offenbart sich ihnen. Hört mal, was er ihnen sagt. Meine lieben Königssöhne, ich bin über die freundschaftliche Beziehung, die ihr untereinander habt, sehr erfreut. Ihr alle seid mit einer Tätigkeit beschäftigt, dem hingebungsvollen Dienen. Ich bin mit eurer gegenseitigen Freundschaft so zufrieden, dass ich euch alles Glück wünsche. Ihr dürft mich deshalb jetzt um eine Segnung bitten. Und dann spricht er, bevor er aber sagt, jetzt fragt mich mal um eine Segnung, gibt er Krishna eine Segnung für uns alle, die wir davon Kenntnis nehmen, die das hören. Diejenigen, die sich jeden Abend an euch erinnern, werden zu Freunden ihrer Brüder und aller anderen Lebewesen werden. Deswegen erzähle ich das heute, weil wir, wenn wir das heute Abend hören, ist die Chance, dass wir wirklich Missgunst aus unseren Herzen verbannen und die Freunde aller Wesen werden. Nektar. Wollt ihr wissen, was die Prachetas und was für eine Segnung die baten? Echt interessant. Stellt euch vor, Krishna erscheint von euch und sagt, Jan, du kannst dir jetzt jede Segnung erbitten, die du willst. Ja, was würde man sich da bitten? Ne? Du kannst dich ja schon mal vorbereiten. Es könnte ja geschehen, wenn du dieses Shiva-Gita chantest. Die Prachetas baten folgende Segnung. Sie sagten, solange wir noch in der materiellen Welt sind, bitten wir um eine Segnung. Bitte gib uns in dieser Zeit die Gemeinschaft von echten Gottgeweihten. Denn in dieser Gemeinschaft können wir immer über dich hören und dich nicht vergessen. Und dann sagen sie, den Neid, den wir in unserem Herzen haben, diese Missgunst auf dich, o Herr, und auf die anderen, kann weggehen, wenn wir über dich in der Gemeinschaft von Devotees hören. Deswegen wünschen wir uns diese Gemeinschaft so sehr. Ich möchte jetzt Prabhupadas Erläuterung vorlesen, denn sie ist sehr aufrüttelnd und zum Nachdenken bestimmt. Da die Söhne König Prachinabahishats alle im Krishna-Bewusstsein vereint waren, war der Herr sehr über sie erfreut. Jeder der Söhne König Prachinabahishats war eine individuelle Seele. Sie waren jedoch in dem einen vereint, dem Herrn transzendentalen Dienst darzubringen. Die Einheit der individuellen Seelen in ihrem Versuch, den Herrn zu erfreuen oder ihm zu dienen, ist wirkliche Einheit. In der materiellen Welt ist eine solche Einheit nicht möglich. Selbst wenn sich Menschen offiziell vereint haben mögen, so haben sie doch alle unterschiedliche Interessen. Prabhupada gibt es ein Beispiel für eine Vereinigung von Menschen, die aber doch nicht eine Einheit bilden können, weil sie eben unterschiedliche Interessen verfolgen, selbstische Interessen. In den Vereinten Nationen zum Beispiel, UN, nicht? Sitz in Genf, haben alle Nationen ihre ganz bestimmten nationalen Interesse und infolgedessen können sie auch nicht wirklich vereint sein. Ich habe gehört, die Vereinten Nationen wurden gebildet nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Schrecken des Krieges die ganze Welt eben direkt oder indirekt heimgesucht hat. Und sie, die politischen Leute, Politiker sahen die Notwendigkeit, eine, sagen wir mal, Einrichtung oder Institution zu schaffen, die nur diese eine Aufgabe hat, zu vermeiden, dass jemals wieder ein Krieg ausbricht. Und deswegen UN, United Nations, oder die Vereinten Nationen in Deutsch. Zum heutigen Zeitpunkt wüten gerade 43 Kriege auf dem Planeten. Die UN ist nicht erfolgreich. Also, das war ihr Sinngebung, das zu vermeiden, aber 43 auf einmal. Und schon viel. Das liegt halt auch daran, und Prabhupada erklärt jetzt weiter, warum diese Uneinigkeit immer so heavy ist. Er nimmt jetzt die Hare Krishna Bewegung kritisch unter die Lupe, weil da sollte es ja Einheit geben, aber mal sehen, was er dazu sagt. Die Uneinigkeit zwischen den individuellen Seelen in dieser materiellen Welt ist so stark, dass selbst die Mitglieder einer Gesellschaft, die für Krishna-Bewusstsein bestimmt ist, aufgrund ihrer Zuneigung zu materiellen Dingen sowie aufgrund verschiedener Ansichten manchmal unvereint erscheinen. Das sagt, wenn da materielle Anhaftung bei den Members sind, bei den Mitgliedern sind und unterschiedliche Interessen, kommt da Uneinigkeit vor. Jetzt spricht er aber von einer anderen Art von Uneinigkeit, die sehr, sehr interessant ist und sehr subtil jetzt. Er sagt, wenn jetzt aber alle konzentrieren sich wirklich auf Krishna, dann kann es auch manchmal so erscheinen, dass es Uneinigkeit gibt. Also es ist eine spirituelle Uneinigkeit. göttlich, dass bitte eine spirituelle Uneinigkeit da hat, die bestimmt das neue Konzept kann ich mir vorstellen lassen. In Wirklichkeit aber kann es im Krishna-Bewusstsein keine zwei verschiedene Meinungen geben. Es gibt nur ein Ziel, nämlich Krishna nach bestem Vermögen zu dienen. Wenn dennoch Unstimmigkeiten über den Dienst auftreten zu Krishna, dann ist solche Meinungsverschiedenheit als spirituell anzusehen. Weil es wird immer verschiedene Individuen geben. Das ist jetzt nicht eine Gleichschalterei. Die Einigkeit soll nicht bedeuten, das Gleichschalten von Individuen. Der will Krishna so dienen, die will Krishna so dienen, und so weiter. Das ist spirituelle, das spirituelle ist okay. Ist gut sogar. Diejenigen, die wirklich der höchsten Persönlichkeit Gottes dienen, können unter keinen Umständen entzweit werden. Das erfreut den höchsten Herrn sehr. Und er ist bereit, seinen Geweihten alle möglichen Segnungen zu gewähren, wie es in diesem Vers zum Ausdruck kommt. Wir können sehen, dass der Herr sofort bereit ist, den Söhnen König Prachina Bahishats alle Segnungen zu erteilen. Hare Krishna. So, ich möchte jetzt ein bisschen sprechen über spirituelle Gemeinschaft, spirituelle Einigkeit und werde noch kurz mit euch zusammen ein glücksverheißendes Gebet aussprechen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskachyare Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Unsere Bewegung versucht, die nicht immer einfache Aufgabe, dass Devotees untereinander zusammenkommen und auf diese Weise einen leichteren Zugang zum Krishna-Bewusstsein haben. Es gibt einen Shloka, den ich euch leider nicht in Sanskrit zitieren kann, weil ich ihn nicht auswendig gelernt habe, in dem gesagt wird, dass es in Kali-Yuga Kraft im Kali-Yuga, die nötig ist, durch die Gemeinschaft kommt. Etwas, was man gemeinsam, wenn man etwas gemeinsam unternimmt, hat man in diesem Zeitalter mehr Kraft, das zu tun, was man gemeinsam eben unternimmt. In vorangegangenen Zeitaltern, dem Satya-Yuga, hat man oft gesehen, dass Menschen alleine in den Wald gingen und dort Bußen und Entsagungen auf sich genommen haben. Alleine. Askese soll man ohnehin alleine praktizieren, wenn man das macht. Aber in diesem Zeitalter ist der asketische Weg nicht praktisch, weil er Voraussetzungen braucht, die sehr schwierig zu erfüllen sind. In diesem Zeitalter ist Bhakti, der Pfad der liebenden Hingabe, da liegt die ganze Kraft drin. Und insbesondere von all den neuen Vorgängen der Bhakti gibt es einen Vorgang, der am meisten spirituelle Kraft gibt, nämlich das gemeinsame Chanten der heiligen Namen. Vor einiger Zeit, ich glaube 2 Wochen liegt es jetzt zurück, oder vielleicht auch schon 3, waren einige Devotees von Deutschland in diesem Pula Summer Camp und wir hatten auf die Bitte der Devotees ein Namyakya veranstaltet, also oder arrangiert, wo die Devotees zusammenkommen konnten. Und gemeinsam den heiligen Namen chanten konnten. Und bei diesem Namen haben viele danach, viele unter sich erzählt, und einige haben sich auch mir anvertraut, von denen die Bodhis haben gesagt, dass sie durch dieses gemeinsame Chanten eine Erfahrung hatten. Manche sagten, es schien uns fast, als dass wir für gewisse Zeit die Gravitation überwunden haben. Mit der Gravitation meinen sie nicht, dass sie geschwebt und levitiert haben. Das habe ich zumindest nicht gesehen. Mit der Gravitation meinten sie ihre Weltverbundenheit. Plötzlich war das Gefühl, ach Krishna, you're just around the corner. Du bist gerade um die Ecke. Also die Gegenwart Krishnas wurde gespürt von einigen Devotees. Wir müssen im Kali-Yuga sehen, wo ist am meisten Kraft? Wo kann ich am meisten Kraft auftanken für meine spirituelle Praxis? Und es liegt im gemeinsamen Chanten des Hare Krishna Mantras, was eines der Formen der Bhakti ist. Schade. Kommen Sie wieder? Sisigoni Daiki. Ja. So. Deswegen ist es sehr gut, Versammlung von Devotees aufzusuchen, wo Sankirtan gemacht wird, das Chanten der heiligen Namen. Nun, wenn immer Menschen zusammenkommen, oder ich möchte jetzt nur von spirituellen Menschen sprechen, also ganz spezifisch, wenn spirituelle Menschen zusammenkommen, gibt es eine interessante Situation. Spirituelle Menschen, und das erklärt vielleicht, weshalb sie manchmal ein bisschen, sagen wir mal, unausgeglichen erscheinen, wenn sie noch nicht so verwirklicht sind. Spirituelle Menschen haben zwei Seiten in sich, die stärker zum Vorschein kommen als bei Menschen, die nicht spirituell orientiert sind. Bhaktivinoda Thakur sagt zur einen Seite, die constitutional, die wesensgemäße Seite, die Seite der Seele. In den Upanishaden habe ich mir gerade heute gelernt, heißt es Shrinvantu Vishve Amritasya Putra. O Kinder der Unsterblichkeit, hört jetzt mal her. Dieser Satz der Upanishaden wendet sich an diese ewige spirituelle Seele. Schlaf nicht länger. Jiv Jago, aufgewacht, mitgemacht. Diese spirituelle Seele, wo wir also bestimmte 26 Eigenschaften haben. Eine der Eigenschaften ist, dass wir allen wohlwollend sind, dass wir in Krishna verliebt sind, Krishnasya, Sevasya, und alles so gute Eigenschaften, spirituelle Eigenschaften halt, Eigenschaften der Seele. Aber dann gibt es diesen, ich will das ruhig jetzt mal europäisch sagen, den Schatten, diese bedingte Natur, die auch da ist, nämlich die Eigenschaft, wo die sechs Feinde der Seele sitzen, Lust, Zorn, Gier, Illusionen, Verrücktheit, also Matsarya, Neid auf andere. Das ist so der Sammelplatz des Feindes. Ripu heißen sie in Sanskrit. Ripu. Krishna ist bekannt als Ripugna. Derjenige, der die Feinde, die Ripus, auflöst, befreit. Yes. Es heißt, genau wie ein König, der in eine Stadt einkommt, all die Widersacher und ihn so nach und nach beschwichtet und woanders ansiedelt, so kommt auch, wenn der König Bhakti Liebe ins Herz einzieht, oder die Königin eigentlich, werden die Feinde, die Ripus der bedingten Seele, aus dem Herzen vertrieben. Lust und Neid und Gier und Zorn und diese Sachen werden einfach vertrieben. Raus jetzt. Die werden da woanders hin getan. So, wenn in spirituellen Gemeinschaft Menschen zusammenkommen, ist es sehr, sehr wichtig, dass sie auf der spirituellen Ebene Gemeinschaft pflegen. Wenn sie im Camp der bedingten Natur sind, will ich mal sagen, im Camp der bedingten Natur, dann kann es möglich sein, dass Missverständnisse auftreten, kleinere und größere Rangeleien und so weiter. Und es kann sein, dass die spirituelle Gemeinschaft, die ja formiert wurde unter dem Vorsatz, dass man sich gegenseitig unterstützt, dem spirituellen Ziel näher zu kommen, eben nicht dieses erreicht. Das sind so materielle Unzulänglichkeiten, die aus dem Camp des Materiellen, der materiellen Seite kommen, dem Schattencamp, so große Schwierigkeiten machen, dass es gar nicht möglich ist, Fortschritte zu machen. Aus diesem Grunde, weil also diese zweigeteilte Situation da ist, die wesensgemäße und die bedingte Situation, ist es nötig, dass eine spirituelle Gemeinschaft sich eine Ethik setzt, ethische Regeln setzt, mit denen sie funktioniert und die es ihnen ermöglicht, auf die spirituelle Ebene zu kommen. In Bhagavatam werden 4 ethische Regeln gegeben, für den, die einem helfen, Gemeinschaft zu pflegen. Die erste ethische Regel ist Santa, die zweite ist Sama, die dritte ist Shuddha und die vierte ist Sarva Bhutanuranjanaha. Unter Shanta versteht man eine friedliche Grundposition, Frieden im Herzen haben. In den vedischen Mantren heißt es immer Om Shanti, Shanti, Shanti. Gestern im Yoga-Camp. Also im Yoga-Camp ist Yoga-Zentrum, sagt man vielleicht besser. Haben Sie das dann übersetzt? Om Frieden, Frieden, Frieden. Dann ist klar, dass es wichtig ist, um Gemeinschaft zu haben. Eine friedliche, nicht aggressive Grundeinstellung zu haben. Die zweite ethische Grundlage, Sama, heißt eine gleiche Sicht entwickeln. In der Bhagavad Gita wird von dieser gleichen Sicht gesprochen. Das heißt dort, dass der Pandit, ein gelehrter Mensch, mit gleicher Sicht einen Hund, eine Hunde, oder irgendwie einen Elefanten, ein Kuh, eine Hunde, ein Hund, ein Hundeesser, Hundefresser sieht. Ist nicht so einfach. Ich hatte einmal eine schwere Malaria-Erkrankung in Kalkutta und das Fieber kam am Abend zurück. Und ich wusste, noch ein Fieberanfall würde ich wahrscheinlich nicht aushalten, weil zu viele weiße Blutkörperchen dabei zerstört werden. Und so ging ich, wollte ich zu einem Arzt gehen, der mir an der Nacht noch diese Spritze setzt, Quinine. Na, jetzt gibt es schon bessere Medikamente dagegen, aber damals ist Quinine, das ist so die super Chemo, grün-gelb schillernde Lösung, die also das Fieber runterkriegt. Und der Arzt war nicht da, aber mir wurde gesagt, er sei im Slum und behandle Slumbewohner dort. Und ja, ich ging dann alleine, also ich war dann noch ein bisschen kühn, in dieses Slum, wo die Hundeesser lebten, Chandalas, also so richtig Leute, die den Hunden, wenn sie erwischen, den Schwanz so ziehen und die Wirbelsäule krachen und dann essen sie ja eben eine Hundekeule oder was ist sonst an angenehmen, also angenehm will ich jetzt nicht so sagen, also ihr wisst, ich will das jetzt auch nicht ausmalen, die essen auch Ratten, also die sind richtig, ja, die sind also ziemlich heavy und die, man sieht ihnen das an, an den Gesichtszügen, Nahrung beeinflusst ja das Bewusstsein sehr stark, wie wir wissen. Und ich ging da mit dem Taumeln vor, der Fieberanfall kam, durch dieses Slum und sah überall diese Leute mich anstarren. Durch den Filter des Fiebers sah man also wirklich, das war ein Albtraum. Schließlich hatte ich das Gefühl, ich würde verfolgt, wahrscheinlich war es nur so ein Fiebergefühl und brach dann irgendwann im Slum zusammen. Und sah dann diese Leute, die über mich kamen. Und da werde ich nie vergessen, es war also wirklich, das muss man mal literarisch bearbeiten, diese Szene. Irgendwann kam der Arzt und der war benachrichtigt, dass hier ein Westler liegt und stöhnend am Boden ist und hat mir dann die Spritze gegeben, die man braucht. So, selbst Hundeesser sollte der Pandit mit gleichen Augen sehen, der Gelehrte. Wie ist das möglich? Er muss über die bedingte Natur hinweg sehen und die spirituelle Seele erkennen. Das ist eine Übung. So, die dritte Eigenschaft heißt Shuddha. Shuddha heißt Reinheit. Mit Reinheit ist in erster Linie die Reinheit der Motivation bestimmt. Wenn man in einer Gemeinschaft ist, mag es manchmal sein, dass man bei anderen eine unreine Motivation entdecken kann, weil sie sehr klar zum Vorschein tritt. Es wird aber schwierig sein, das zu korrigieren. Wenn man Reinheit entwickeln will, muss man unbedingt bei sich bleiben. Wie kannst du andere zu einer Reinheit verhelfen? Du musst selber sehen, dass du eine Reinheit im Herzen entwickelst. Om apavitra pavitro va savavastam gatopi va yasmaret pundarikaksham sabhayabhyantara shuchi shivishnu shivishnu shivishnu. Das ist ein Mantra, was Guru und Schüler zur Zeit der Einweihung chanten. Ein Mantra über Reinheit. Das heißt, dass, wenn man sich an Pundarikaksha erinnert, den lotusäugigen Herrn, ja, dann wird man, ob man rein oder unrein ist, gereinigt werden im Herzen. Prabhupada sagt, auch weil der Devoti den Hare Krishna Mahamantra chantet, und deswegen ist er in Kontakt mit dem Reinen, mit Krishna, und bleibt deswegen rein. Shuddha. Die vierte ethische Grundlage heißt Sarvabhutanuranjana. Sarvabhutanuranjana heißt, dass man bemüht ist, andere Lebewesen zu erfreuen. Wir alle so leben so in diesem Nehmenkomplex. Aber mit dieser Mentalität kann man nicht in der spirituellen Gemeinschaft sein. Man muss geben. Auch wenn das schwer ist, sorry, ich habe jetzt in kurzer Zeit gemerkt, ich bin sehr, sehr erfahren im Nebenkomplex. Das geht bei mir ganz schnell. Dann habe ich alles. Sorry, es war jetzt ein bisschen unnötig. Ich denke manchmal mit den Gefühlen, merke ich gerade, Freude bereitet, indem man etwas Gutes für sie tut. Aber selbst wenn man versucht, diese Dinge einzuhalten. Jetzt komme ich ein gewisses Problem und einen Versuch aus den Heiligen Schriften, eine Lösung für dieses schwerste Problem zu lösen. Wir sind alle sehr, sehr abhängig von den Prägungen, die wir tief im Herzen tragen. Prägungen, nicht? In Sanskrit Sanskaras. Und wir mögen uns gute Vorsätze nehmen, so zu handeln. Wir mögen uns das sogar mit einem Kugelschreiber auf den Handrücken schreiben. Ich will Santa, Sama, Shuddha und Sarvabhutanuranjana ausüben. Aber wir sind so bedingt durch unsere Sanskaras, dass es sehr schwierig ist, das im Augenblick der Versuchung auszuüben. Ihr kennt alle die Geschichte von dem Skorpion und dem Kamel. Ganz kurz nur hier deswegen erläutern, da war dieses Skorpion und also dieses Skorpion und hatte am anderen Ufer des Flusses einen Freund oder eine Freundin, ich glaube eher eine Freundin, wenn ich. Nun kam der Monsun an und verwandelte den Fluss in ein 50 Meter breites brodelndes Ungestüm. Die Brücke wurde deswegen schnell weggerissen und der Skorpion konnte nicht mehr auf die andere Seite des Flusses übersetzen für freundschaftliche Gespräche und Romantik und so. Und eines Tages nun sah er ein Kamel, wie das durch den Fluss wartete zuerst und dann schwamm. Als er das Kamel am nächsten Tag sah, wusste er, was zu tun ist. Bruder, sagte er zu dem Kamel. Kamel lief sofort 4 Meter zurück. Bruder, wir sind aus philosophischer Sicht gesehen Sama, gleich. Du bist eine Seele, ich bin eine Seele. Wir sind Bruder, Geschwister. Verstehst du? Bitte, ich habe ein Dilemma. Ich brauche einen Transportdienst. Kannst du mich über den Fluss bringen? Das Kamel ging noch 3 Meter zurück. Ich bin doch nicht verrückt. Jeder weiß doch, dass Skorpione stechen. Nee, sagte der Skorpion, du weißt gar nichts. Du hast nicht in den Energita gelesen. Samadashina, die gleiche Sicht. Und außerdem, rein pragmatisch, wenn ich dich stechen würde, mitten im Fluss, würde ich ja auch untergehen. Denk doch nur mal nach. Also es gibt philosophische und pragmatische Gründe, weswegen ich dich nicht stechen kann. Wenn du nicht ewig ein Kamel bleiben willst, machst du mich jetzt rauf. Das Kamel war also, es war zu viel Druck im Argument. Es streckte widerwillig das Hinterbein aus und der Skorpion kletterte nach oben, setzte sich an und sagte, let's go. Also das arme Kamel ging dann durch den Fluss hindurch und in der Mitte des Flusses, stech! Das Kamel warf den Kopf zurück in nackter Panik. Warum hast du das gemacht? Jetzt müssen wir beide untergehen. Und der Skorpion sagte etwas, was wir bestimmt auch in Gemeinschaft irgendwann mal sagen werden. Was kann ich tun? Meine Natur. Was kann ich tun? Das ist meine Natur. Was hier vorliegt, ist, dass es die Svabhava ist, die angenommene Fremdnatur der bedingten Seele. Da war was in dem Ripu-Camp ist da schiefgelaufen. Bei den Ripus, nicht? Den Feinden. Es ist, um diese Transformation des Herzens zu erreichen, die wirklich auch diese angenommene Natur, dieses Svabhava, langsam beschwichtigt, sodass wir im Herzen die Bodhis werden können. Es ist eine sehr wichtige Arbeit nötig. Es ist zunächst einmal diese Ehrlichkeit nötig zu sehen. Du kannst so viel Goldkronen auf einen faulen Zahn aufsetzen, aber es wird weiter schmerzen, wenn du nicht die Fäulnis behandelst. So ist es auch wichtig, ganz tief im Inneren eine Transformation im Herzen zu machen. Prabhupada sagt im zweiten Kanto darüber, dass Transformation die Essenz des spirituellen Lebens ausmacht. Was das bedeutet ist, dass man statt die Wünsche sich selber zu befriedigen oder zufriedenzustellen, etwas für Krishna tut, den Wunsch etwas für Krishna zu tun vergrößert. Und dieser Wunsch, etwas für Krishna zu tun, wird vergrößert. Ich würde jetzt vom Jaivadharma argumentieren oder erzählen, indem man hört über Krishna, viel hört über Krishna, immer wieder hört über Krishna, Shravanam, dann das nächste, Varanam. Varanam heißt etwas akzeptieren. Wir halt Krishna-Leute, wir und auch wir Freunde Krishnas haben schon so viel gehört über Krishna. Wir könnten direkt zurück in die spirituelle Welt gehen. Aber was haben wir tief im Herzen akzeptiert? Was haben wir zum eigenen Gedanken, zum eigenen Leben gemacht? Varanam. Auf der ersten Stufe heißt Varanam, spirituelle Wahrheiten akzeptieren. Auf der zweiten Stufe heißt es, die Einweihung anzunehmen. Und auf der dritten Stufe heißt es schließlich, den Siddha-Deha, die spirituelle Identität anzunehmen. Gurkeshwardas Babaji hatte einmal Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gesagt, wenn du einfach den Hare Krishna Mantra chantest, mit großer Aufmerksamkeit, wird dir der heilige Name deines Swarup offenbaren. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat in vielen Briefen darüber gesprochen, die jetzt rausgekommen sind, also das heißt, veröffentlicht, wollte ich sagen. letztendlich wir irgendwann mal, wird Krishna irgendwann mal kommen und sagen, das bist du bist nicht da. So wird das gar nicht sagen, das bist du, und dann müssen wir das annehmen. So war dann das. Dann kommen die nächste Stufe. Es sind nicht Stufen, sondern es sind Übungen. Nicht? Shravanam, Shravandas heißt es, Varandas, und dann kommt Sadandas, manchmal auch genannt Smaran. Sadan bedeutet Smaran. Das heißt in Deutsch, die spirituelle Übung, die man tut, soll zu diesem einen hinführen, dass wir uns an Krishna erinnern und ihn nicht vergessen. In Krishna leben. Ne? In Krishna leben. Immer an Krishna denken und ihn nie vergessen. Diese drei Übungen führen zu Apan und Prapan. Das heißt zur spirituellen Errungenschaft, Apana, das heißt Bhava, Liebe zu Krishna, die im Herzen erscheint, und dann Prapana, das, dass man sich Krishna voll und ganz ergibt in der Prema Bhakti. So, diese Transformation im Herzen ist so wichtig. Eine spirituelle Ethik ist gut und notwendig, die einen so ein bisschen so hält, so Regeln zu tun. Aber besser als das sogar ist, dass diese Ethik, die muss von innen rauskommen, von einem transformierten Herzen, wo die Sanskaras, die Eindrücke oder Prägungen, könnte man sagen, ja, transformiert worden sind. Hare Krishna. Ich möchte euch zum Schluss jetzt, weil wir so viel gesagt haben, Krishna muss im Herzen erscheinen, eine Krishna-Lila-Geschichte erzählen, die im Augenblick meine Lieblings-Krishna-Lila-Geschichte ist. Also, so kann man nicht sagen. Also es gibt verschiedene Abteilungen. Lila-Geschichten mit einem philosophischen Inhalt, Lila mit Geschichten mit einem Rasa, also dies ist eine mit einem philosophischen Inhalt. Nachdem Krishna Kamsa befreit hatte in Mathura, also für meine Zuhörer, die neu sind, jetzt werde ich in die Rolle des Geschichtenerzählers verfallen für kurze Zeit. Das wird ganz anders sein, der Stil meines Vortrages. Nachdem Krishna Kamsa befreit hatte in Mathura, ging er am Abend zu Nanda Baba, der dann mit seinem Vater, der dann mit seinem war, und sagte: Baba, wir haben ein paar Geschenke für dich. Krishna Balaram, Geschenke, seidene Tücher und so weiter. Baba, eine Sache, bitte geh schon nach Vrindavan voraus. Ich muss noch ganz kurz etwas erledigen hier in Mathura und dann komme ich nach Vrindavan. Und Nanda Baba, der so unschuldig im Herzen war, alles glaubt, was Krishna ihm sagt, ist nach Vrindavan gegangen. Krishna ist dann nach Vasudev und Devaki gegangen. Und Vasudev und Devaki wussten, wenn wir jetzt nicht was mit Krishna machen, wird er nach Vrindavan gehen, zurückgehen. Wir werden nicht in seiner Gemeinschaft sein. Und so gaben sie Krishna die Unterweisung, Diksha zu nehmen. Die Einweihung von Garga Muni, Garga Rishi. Und Garga Rishi sagte Krishna, jetzt hast du die Einweihung bekommen, die zweite Schnur, die Brahmanen-Einweihung, aber nicht direkt die Brahmanen-Einweihung bei Krishna, also die Diksha, lass uns mal bei Diksha bleiben. Aber ich habe einen anderen Guru für dich vorgesehen, der dich unterweist, mit den 64 Künsten. Geh nach, ich glaube es ist Avanti, zu Sandipani Muni, er soll dein Shiksha-Guru sein. Krishna und Balaram folgten der Unterweisung und ja, Guru Maharaj, und lernten bei Sandipani Muni die 64 Künste. Es waren sehr wertvolle Künste dabei, also zum Beispiel, wie man einen Brief nimmt, ohne ihn zu öffnen, und an die Stirn führt und weiß, was drin ist. Eine wichtige Kunst. Dann, wie man jeweils zu den bestimmten Situationen den richtigen Juwel ausfindig macht, der die positiven Kräfte der Planeten steigert und die negativen abmindert. Aber auch rein musische Künste, das ist vielleicht interessant für diejenigen, die sich mit Erziehung beschäftigen, wie man zum Beispiel verschiedene Wassergläser mit unterschiedlichen Mengen an Wasser füllt und darauf xylophonmäßig spielt. Das Abrichten von Tieren war, also erstmal das Bändigen von Tieren, das Abrichten von Tieren war eine weitere Kunst. Ja, viele Sachen natürlich, also viele, viele Sachen. 64 Künste, ihr könnt das im Krishna-Buch nachlesen, das ist total unterhaltsam. Und für diejenigen, die eine Schulreform vorhaben, wäre das bestimmt eine interessante Richtungslinie, um den Unterricht an den langweiligen Universitäten und Schulen ein bisschen aufzufrischen. Nicht? Und so. Am Ende der Unterweisung kam Krishna und Balaram zu Sandipani und sagte: Es ist für uns die Zeit, dir die Guru Dakshin zu geben. Ich spende dir einen Schüler, nachdem er etwas empfangen hat von seinem Guru, gibt diese traditionelle Spende. Was möchtest du von uns? Sandipani Muni wusste, er hatte die höchste Persönlichkeit Gottes als seine Kinder, also Kinder, Schüler angenommen. Sandipani Muni war sich darüber bewusst, dass Krishna der Ozean des Wissens ist. Alles Wissen kommt von ihm. Genau wie eine Wolke sich aus dem Ozean formiert und dann über Land das Wasser abregnen lässt, was dann wieder in Form von Flüssen in den Ozean zurückfließt. So hatte auch Sandipani Muni sein Wissen von Krishna bezogen und hat es jetzt auf Krishna abrichten lassen, sozusagen. Hat Krishna zurückgegeben. Seht ihr den Beispiel? Der Ozean, die Wolke hat nur Wasser vom Ozean, sie hat nicht eigenes Wasser. So hat auch Sandipani Muni nur Wissen von Krishna gehabt, aber hat es Krishna zurückgegeben. Also eigentlich, ja. Eigentlich wäre ich derjenige, der eine Dakshin geben müsste, eine Spende geben müsste. Aber weil du die Rolle eines Schülers spielst, werde ich mir jetzt was ausdenken, was ganz Besonderes. Dachte er. Und da hatte er die Idee. Er sagte, vor einem Monat ist mein Sohn beim Baden im Ozean ertrunken. Kannst du ihn zurückbringen von den Toten? Krishna und Balaram gingen sofort zum Ozean hin. Wir haben in unserem Krishna-Buch das gemalt. Krishna und Balaram haben so geschäfte Köpfe, schön geschäft, und stehen da vom Ozean und rufen den Gott des Ozeans, die Presiding Personality, also besser so die Persönlichkeit, die denn über den Ozean herrscht. Und er kommt dann an mit so einer Woge. Was gibt es für mich zu tun? Krishna sagt, hast du den Sohn meines Lehrers heruntergezogen? Hast du den? Nein, sagt der Presiding Deity, diese machtvolle Persönlichkeit. Ich nicht. Aber ein Mensch hat es getan. Ein Dämon hat es gemacht. Der im vorangegangenen Leben auf den himmlischen Planeten ein Devoti war. Er wurde aber sehr, sehr böse und schlimm, kam schlimm drauf und wurde als Dämon geboren hier. Er hat den Sohn meines Lehrers beim Baden genommen und unter Wasser gezogen. Panchajanya heißt er. Krishna tauchte sofort in den Wellen des Ozeans herein, tiefer und tiefer, ohne Sauerstoffanlage nebenbei gesagt. Tiefer und tiefer und tiefer. Und konfrontierte dort den Panchajanya-Dämon, der in einer wunderschönen, riesigen Muschel, die wie ein Palast war, lebte. Und er befreite den Dämon, tötete ihn nicht, er befreite ihn, er wurde von diesem Fluch, jetzt so ein schrecklicher Muschelbewohner zu sein, befreit und geläutert durch die Berührung mit Krishna. Aber der Sohn war nicht da. Und da nahm Krishna dieses riesige Muschelgehäuse und verließ den Planeten, um zu den niederen Planeten zu gehen, wo die höllischen Planeten waren. Und da, am Anfang von diesem Fluss, wo so Gebeine und alles Mögliche Flosser, Lex Flosser, so richtig der Höllenfluss, da stand Krishna und da hat mit dem Muschelhorn geblasen, das er gerade erbeutet hat. Als Yamaraj diesen göttlichen Klang hörte, wird beschrieben, wenn Krishna in sein Muschelhorn bläst, verfärbt sich das weiße Muschelhorn durch die Berührung mit seinen Lotuslippen rosa. Als Yamaraj das hörte, kam er rausgelaufen mit wehenden Kleidern. Krishna, dass du jetzt mit deinen Lotusfüßen die höllischen Planeten berührst, bedeutet die Segnung für mich und meine Diener und alle hier. Gibt es irgendeinen Service für mich? Und Krishna sagte, hast du den Sohn meines Lehrers? Ja, natürlich. Und Yamaraj brachte ihn vor, nimm ihn. Krishna brachte ihn dann zurück zu Sandipani Muni. Sandipani Muni sah, wie Krishna mit dem Sohn mit seinem Sohn kam, weinte er vor Ekstase. Da sagte Krishna, du bist derjenige, der von dem Tode befreien kann. Selbst Leute, die schon im Tod sind, können belebt werden. Krishna, ich bin dir so dankbar. Krishna sagte aber, Guruji, nein, ist das keine Geise, selbstverständlich. Hast du noch irgendwas, was du von mir willst? Sandipani Muni sagte, nein, ich bin wunschlos glücklich. Du warst in meinem Ashram und hast mich gesegnet, indem ich an deinem Lila teilnehmen durfte. Jetzt will auch ich dich segnen. Sandipani Muni wusste, Krishna war im Raum der Tradition und er wollte in diesem Raum auch seine Aufgabe führen. Ich möchte dich segnen. Jeder, der deinen heiligen Namen chantet, wird frei von Geburt und Tod. Das ist mein Segen. Hare Krishna. Nektar. So, ich bitte euch, möchte euch bitten, über diese Segnung von Sandipani Muni nachzudenken, Krishnas heiligen Namen richtig chanten, großer Nachdruck, Konzentration. Haribol, das wird die Transformation auch im Herzen bewerkstelligen. Ich möchte jetzt euch eine kleine Zusammenfassung von der Vorlesung geben, sodass es nicht so viele Punkte waren, die ja nicht zusammen, wo man sich fragt, ja, wo, was haben wir jetzt alles gehört? Wir sprachen von der großen Möglichkeit, die eine Gemeinschaft gibt, und von der großen Herausforderung. Die Möglichkeit ist, dass man Kraft bekommt durch die Gemeinschaft und dass man Krishna besser zufriedenstellen kann. Wir hatten von der Herausforderung gesprochen, das ist unsere bedingte Natur, man kann auch Ego dazu sagen. Und damit wir mit dem Ego ein bisschen klarkommen, ist es wichtig, in der Gemeinschaft ethische, spirituell-ethische Prinzipien zu haben. Meine materielle Ethik wird uns letztendlich nicht so helfen, wie eine spirituelle Ethik uns helfen kann. Wir hatten vier Dinge gegeben, die man ruhig mal praktizieren kann. Schreibt euch ruhig eines davon auf. Zum Beispiel versucht friedvoll zu sein, indem ihr euch daran erinnert, ihr seid ja Teile Krishnas. Wir hatten dann aber auch über das andere gesprochen. Wir können uns Regeln geben, aber es wird so sein, dass wir sehr oft durch unseren Habitus, unsere Angewohnheit oder unsere Sanskaras, diese tiefen Prägungen, doch zum Handeln gezwungen werden, auf eine Weise, wie wir es nicht wollen. Kennt ihr das? In Deutsch sagt man den inneren, also eine bestimmte Hundegattung zwingen. Aber von all diesen Eigenschaften, die gegeben werden, also von allen Übungen, die zur Transformation verhelfen, ist das Hören über Krishna und das Chanten über Krishna in diesem Kali Yuga mit am meisten Power, Kraft ausgestattet. Und deswegen ist es sehr gut, wenn wir an Krishna uns erinnern. Deswegen möchte ich euch auch inspirieren. Taucht ein bisschen ins Krishna-Buch hinein. um über Krishna zu hören, verschiedene Krishna-Lilas zu hören, damit der Geist angezogen wird. Diese über Krishna zu hören, heißt, es ist wie ein Tirtha. Sanatana Goswami beschreibt es in einem Kommentar zum Brihadbhagavatamrita, ein heiliger Ort, den man aufsucht und der eine bestimmte Kraft auf einen ausübt. Es waren doch bestimmt schon einige bei euch, von euch auf heiligen Orten und haben gemerkt, wie dieser heilige Ort eine Kraft aus hier ausgeübt hat. Wenn man so in den Weihkreis von Vrindavan tritt, sage ich jetzt mal so poetisch, oder Benares, war die schon mal in Varanasi, wo Shiva ist, oh, da gehst du rein und die Atmosphäre wird dick vor Shiva Shakti. Kann man richtig, also wirklich deutlich spüren. Oder Puri, Schwärm, Puri. Mayapur. Also da ist eine Kraft da, der sich niemand entziehen kann. So ist auch ein Hören über Krishna ist eine Kraft, die das Herz so öffnet und befreit. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen. Ich habe wahrscheinlich schon wieder viel zu lange gesprochen. Ich bin ganz fest der Meinung, dass dieses Thema, Gemeinschaft zu bilden, dazu kann eine Zweiergemeinschaft sein, gemeint sein. Also manche von euch oder die meisten von euch leben ja in einer partnerschaftlichen Ehebeziehung, dass da so viele Möglichkeiten sind zu reifen. Im Tempel, wie hier im Heidelberger Tempel, dass wir gemeinsam zusammenkommen und Krishna verehren. So eine Möglichkeit, die wir haben. Ich denke, das ist so die wirkliche Herausforderung, oder sagen wir mal, Herausforderung klingt so hell, eine Aufgabe, die wir alle haben, der wir wachsen können. Gut. Jetzt möchte ich sehen, ob noch irgendwelche Fragen sind. Entschuldigt bitte, dass meine Stimme ein bisschen verstimmt ist. Merke ich gerade, der Herbst kommt so machtvoll in das Biosystem eingefahren. Super. Sind schon Themen, über die man sich Gedanken machen muss, oder? Ich finde, das ist wirklich ein relevantes Thema. Jemand versucht, einen aufrichtigen Beitrag zu geben, aber kann seinen Platz nicht so in der Gemeinschaft finden. Was können dafür die Gründe sein? Literatur durchliest, findest du immer wieder, dass auch Devotees einen Lernensweg haben, der sehr intensiv ist. Also schau dir zum Beispiel Maharaj Bharata an, der hatte nur die allerbesten Motive. Im Bhagavatam wird beschrieben, dass er schon auf die Stufe der Bhava kam, aber trotzdem musste er den Erfahrungsweg gegen sich da starke materielle Anhaftung zu entwickeln, die ihn weggelenkt haben von Krishna. Und die dann, ja, dann ist er, hat er sogar noch eine Wiedergeburt genommen als Reh. So manche Devotees haben einfach Aber einen ganz bestimmten Weg, wo sie auch noch bestimmte karmische Dinge auszutragen haben. Also Bharata, will ich nicht sagen, hat einen karmischen Grund gehabt. Ich wollte nur das als Illustration nehmen. Weil manche Devotees haben ein bestimmtes Karma, was sie mit sich bringen. Und da scheint, ist es dann sehr schwierig. Aber die Devotees sollten nicht zu sehr dann... Man sollte sich einfach bemühen und realistisch sehen, wo kann ich meinen Beitrag bringen in der Gemeinschaft. Manchmal geht es vielleicht in dieser Gemeinschaft nicht so gut, dann in einer anderen Gemeinschaft und so weiter. Das können sehr schnell, wenn wir Zugang hätten in die vergangenen Leben, die wir gehabt haben, würde uns wie Schuppen von den Augen fallen, warum wir so sind, wie wir sind. Und es ist halt nicht immer so, dass wir sofort das transzendieren können, unser So-Sein. Das sagen wir ja auch gar nicht in Krishna-Bewusstsein. Wir sagen ja, es gibt zwei Möglichkeiten, transzendieren, aber das ist für die sehr Fortgeschrittenen. Es ist mehr der Weg der meisten ist, dass man seine Natur in Krishnas Dienst stellt. Nicht? Und dann mag es manchmal sein, dass es ein bisschen schwierig ist. Aber das braucht einen ja nicht zu verzweifeln. Prabhupada hat in seiner Umgang mit Devotees, auch schwierigen Devotees, uns oft sehr überrascht. Da gab es ein Devotees, habe ich jetzt gerade gelesen, das war so ein richtiger, wo man sagen würde, Querschläger. Also keiner konnte mit dem aus, der war exzentrisch und alles Mögliche. Aber der machte, der tat für Prabhupada Dienst und Prabhupada lobte den vor allen anderen und alle anderen dachten, Mensch, ja, schon, aber. Vielleicht wollte Prabhupada uns da sagen, dass wir versuchen müssen, ein bisschen nachsichtiger miteinander zu sein. Aber es gibt Fälle, wo eine Gemeinschaft ein Individuum nicht so gut tragen kann, weil es gibt ja unglaubliche Individuen, die zum Teil eben auch gestört sind. Viele benutzen den Ashram als einen Notlandeplatz. Das sieht man immer wieder, wo sie ihre Nöte auch mitbringen und dann geht es manchmal halt nicht so gut. Und dann ist es bestimmt auch besser, wenn solch ein Devotee vielleicht mal für sich so eine Situation schafft und dann ein bisschen für sich in der Solitude lebt und dann zu bestimmten Dingen kommt zum Tempel und sich dort richtig verhält im Tempel. So zum Beispiel zum Shravanam und Kirtanam und an den Kirtans teilnimmt, aber vielleicht sonst, weil er noch nicht so gemeinschaftsfähig ist, noch ein bisschen sieht, dass er lang arbeitet an seiner Gemeinschaftsfähigkeit, so in vorsichtigen Dosen. Ja, was könnte für Gründe noch darlegen? Ich will mal nur diesen einen sagen, es könnte bestimmt viele sein. Bernd. Ja. Dass man free ist. Also die Shiva Gita. Die Shiva Gita findest du in dem vierten Kanto. Ich glaube, ich kann dir sogar das Kapitel hier nennen. Ich glaube, ich habe die. Ja, hier, die Gebete Shivas heißt es hier. Vierter Kanto, 24. Kapitel. Das ist sehr, sehr, sehr lang. Das ist lang. Da sind sehr viele, ich würde sagen, ich habe es vielleicht so ein bisschen im Überschwang. Natürlich helfen wir einem, die, sagen wir mal, spirituelle Kraft zu erlangen. Aber es sind jetzt nicht, dass diese. Die helfen einem, sein spirituelles Ziel zu erreichen. Das ist insbesondere über diese Gebete gesagt worden. Ein Gebet, um Frieden zu bekommen in einer Beziehung, gibt es bestimmt auch, aber das ist mir jetzt nicht so in diesem Augenblick geläufig. Ich weiß, dass es ein Mantra gibt, um in der Schüler-Meister-Beziehung Frieden zu bekommen. Weil da ist auch manchmal, die Schüler, wenn man da nur gerade so ein bisschen ans Ego rankommt, dann explodieren die wie ferngesteuerte Ami-Bomben. Und so. Da gibt es ein Mantra, was wir im letzten Kommunikationsseminar immer gechantet haben. Möge zwischen uns Lehrern wie Schülern Friede herrschen. Das ist richtig gesagt. Wie war das in so einem Ashram, in so einer Lehrsituation? Kann das manchmal ein bisschen so sein? Also das hat mich sehr erstaunt, dieses Mantra. Bhavatu Unnatavan. Nächstes Wochenende wollen wir ja wieder so ein tolles Kommunikationsseminar machen. Und das wird alles bisher gegeben. Ich wollte einfach mal versuchen, weil beim Predigen ist so viel Kommunikation, so viel dein Eigenbild, dann haben die ein Fremdbild von dir, die Leute, dann wie die Leute zu ihren Schlussfolgerungen kommen, wie du auf welchen Ebenen du welche Äußerungen verstehen kannst. Also, ja, total nice und nicht etwa hirnrissig und mental, sondern wir wollen da was total Schönes landen. Bitte kommt. Freitag um 18 Uhr oder was, 19 Uhr geht's los und dann richtig los geht's, falls man nicht so viel Zeit hat, Samstagmorgen um 10 Uhr. Wir gehen aber bis Sonntagabends, nicht Sonntagnachmittags. Man kann aber auch Sonntagmittags natürlich aussteigen, wenn man nach Hause muss und am Montag irgendwo erscheinen muss. In Golokadam. Wenn ihr euch, bitte meldet euch an, damit, also wenn ihr kommen möchtet, bei Gaurav Bhavani, dass wir richtig für euch sorgen können und euch richtig, ja, mal empfangen können. Sind noch Fragen? Ihr wart gestern in Köln gewesen? War es das erste Mal? Wie war es bitte? Ach so. Mir ist auch aufgefallen, ja sehr viel, also da ist eine unglaublich schöne Atmosphäre im Tempel. Ich war da jetzt für eine Woche, ja, und eine sehr liebevolle Atmosphäre unter den Devotees und sehr, auch sehr spirituell. Das war eine Zeit lang wie eine Wohn-WG fast, wo jeder so in seinem Zimmer lebte und dann braucht man auch manchmal aus den Zimmern was raus, was gar nicht so passte in meinen Ashram. Und also nicht das, aber also nicht so Schlimmes, aber das hat sich jetzt sehr, die Devotees haben sehr, sehr schön geht's los. Gut, dann würde ich jetzt sagen, dass wir uns an dieser Stelle verabschieden. Wir können ja noch gerade ein bisschen, gerade ein schönes Lied singen, weil wir haben so die Krishna Bhajan Band. Ich dachte, dieses Vrindavan. Ganz kurz, nur 2-3 Minuten.